Und man steigt in den Zug, hat vielleicht noch Lektüre dabei, liest ein theologisches Buch und irgendjemand ist interessiert und fragt dann, glauben Sie oder warum lesen Sie dieses Buch? Und das ist dann, die Gespräche, die sich dann entwickeln, sind tatsächlich die besten, die ich in Sachen Theologie oder Nachdenken über Religion, über Glaube dann erlebe.
Hallo, ich bin Caroline Harrog-Nendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt darum, was es heißt, Christ oder Christin zu sein, auch mit immer weniger Kirchenmitgliedern. Johanna Rahner ist katholische Theologieprofessorin an der Uni Tübingen und sie spricht darüber, warum sie zuversichtlich in die Zukunft schaut, was ohne die christliche Botschaft fehlen würde und welches Signal vom neuen Papst sie sehr positiv findet und wo sie selbst Kirchengemeinde als sehr bereichernd erlebt. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's.
Frau Rahner, Sie arbeiten ja jeden Tag mit jungen Theologiestudierenden zusammen, die sich auch gerne über Gott und über christlichen Glauben unterhalten und diskutieren zum Beispiel über die Wörter, was steckt hinter Kirche, was steckt hinter dem Wort Christus oder Sakrament. Und ich vermute mal, dass Sie auch gerne so privat noch über Glauben sprechen. Wo lässt sich's denn am besten reden? Ist es tatsächlich an der Uni, im Seminarraum oder zu Hause am Küchentisch oder vielleicht sogar im Zug?
Ich glaube eher unterwegs. Also die schönsten Erfahrungen habe ich mit theologisch tiefgehenden Gesprächen eigentlich sozusagen in meinem Alltag tatsächlich erlebt. Und zwar in der Hinsicht, dass man steigt in den Zug, hat vielleicht noch Lektüre dabei, liest ein theologisches Buch und irgendjemand ist interessiert und fragt dann, glauben Sie oder warum lesen Sie dieses Buch? Und das ist dann, die Gespräche, die sich dann entwickeln, sind tatsächlich die besten, die ich in Sachen Theologie oder Nachdenken über Religion, über Glaube dann erlebe.
Einfach, weil da nochmal ganz andere Fragen
kommen.
Weil
man einfach mit der Normalwelt man zu tun bekommt und ganz andere Fragen, auch eher aus einer existenziellen Position heraus. Dann die Fragen kommen, also aus eigener Betroffenheit. Sehr häufig kommt dann das Thema Tod und Sterben als sozusagen Anlass, dass jemand von dem Tod seiner Eltern, seines Vaters, seiner Mutter, von Freunden und so weiter berichtet. Und das ist immer ein guter Anlass, dann zu fragen, wofür steht eigentlich Glaube? Nicht in dem Sinne, was bringt Glaube, sondern gibt es so etwas, wo mir der Glaube helfen könnte?
Und kommt man da ja, wenn man jetzt im Zug über solche wirklich existenziellen Dinge spricht, auch schon zu einer Antwort oder ist dann die Zugfahrt doch zu kurz?
Also Antworten, also die gute Theologie, sage ich immer, auch meinen Studierenden, gibt keine Antworten, sondern sie macht aufmerksam auf die Fragen, die im Raum sind, die Fragen, die die Menschen bewegen. Und deswegen pflege ich auch bei solchen Gesprächen keine Antwort zu geben, sondern ich versuche hinzuhören. Das ist, glaube ich, eine wichtige Begabung, die man als Theologin mitbringen müsste, hinzuhören und tatsächlich sozusagen mit einem begleitenden Ohr zu hören und auch die Fragen, die sich manchmal hinter sehr seltsamen Vokabeln verbergen, dann rauszuhören und dann vorsichtig so versuchen, aus meiner eigenen gläubigen Überzeugung heraus tatsächlich ein bisschen eine Spur zu legen, wo Glaube, wo Christentum tatsächlich helfen könnte.
Jetzt ist es ja so, dass insgesamt in Deutschland es weniger Katholiken gibt, auch weniger Theologiestudierende, das merken Sie ja auch in Tübingen. Macht Ihnen das Bauchschmerzen?
Es ist eine sehr, sehr unübersichtliche Situation im Augenblick. Klar, an der Universität merken wir sehr deutlich den Rückgang von Theologiestudierenden in unserem Fach. Das hat aber eine sehr, sehr vielfältige Gründe. Also da kommt Kirche und Gesellschaft vielleicht an dritter oder vierter Stelle erst vor. Wir haben eine ganz starke Drift weg von den klassischen Bildungs- oder Geisteswissenschaften. Und da gehört die Theologie natürlich auch dazu, hin zu eher anwendungsbezogenen Studiengängen. Und da merken wir auch zum Beispiel, wenn es angewandte Theologie oder Theologie und Sozialarbeit solche Spezialstudiengänge sind, die sind immer noch nachgefragt. Und da können sich auch Leute, die eher praktisch orientiert sind und sozusagen was tun wollen, aber im Bereich des Gläubigen, Religiösen doch unterwegs sind, da sind sie eher interessiert dran, als an einer vielleicht abstrakt wirkenden Art und Weise des klassischen Theologiestudiums.
Also einfach, weil man dann eher leichter weiß, damit kann ich was für einen Beruf anfangen.
Ja, also es gibt sozusagen bei den jungen Leuten eine stattliche Zahl, ich würde sie mal so auf ein gutes Drittel berechnen wollen, die einfach sozusagen was tun wollen und etwas, was für Gesellschaft tun wollen und das durchaus auch aus einer, von Sinnfragen oder von sozialen Fragen herkommende Grundeinstellung. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen Klientel, das dann auch ein bisschen an Theologie interessiert ist, aber in einer so durchaus praktisch gewendeten Art und Weise.
Also sehen Sie gar nicht so schwarz im Moment, auch wenn die Zahlen an der klassischen Theologie jetzt schon runtergehen.
Ja, ja, das ist eine Herausforderung tatsächlich von der Art und Weise des Studiums, damit umzugehen. Aber ich sehe nicht ganz so schwarz. Und ich sehe auch die gesellschaftlichen Entwicklungen nicht so schwarz. Also wir haben interessante Ergebnisse bei solchen Umfragen immer. So die klassischen Fragen nach Institution, Kirche oder nach Katechismus-Antworten, auf was glauben Sie eigentlich, die funktionieren nicht mehr. Aber was funktioniert oder was auch sehr wahrgenommen wird, auch wertgeschätzt wird, ist zum Beispiel ein soziales, gesellschaftliches Engagement von Kirchen. Also es ist immer spannend, katholische Kirche, Institutionen vertrauen sehr niedrig, vertrauen in Caritas oder Diakonie sehr hoch. Eigentlich, dass die beiden was miteinander zu tun haben.
Quasi die Hilfswerke der Kirchen, genau. Evangelische und katholische.
Genau, also die werden nach außen wahrgenommen, die Hilfswerke, auch das, was dort geleistet wird an sozialer Arbeit, so möchte ich es mal umschreiben, von Flüchtlingen über Obdachlosen, über sozialhelfende Dienste etc., das wird alles sehr wertgeschätzt. Man ahnt auch oder man weiß irgendwie, mit Kirche hat das was zu tun, aber gegen Institutionen bin ich trotzdem. Also das ist eher so ein bisschen schizophren, die Situation. Mhm. Aber wenn ich weiß, dass also kirchliches Engagement eben auch soziales und sozialpolitisches Engagement bedeutet, dann sehe ich gar nicht so schwarz für die Wahrnehmung und auch die positive Wertschätzung von Kirche und Glaube.
Was jetzt so die Mitgliedszahlen angeht, die sinken ja schon tatsächlich, das kann man ja auch quasi sehen an den Zahlen. Und da sagen Sie, ja, also von der Botschaft her kann es eigentlich nicht sein, dass wir nur so eine kleine Gruppe erreichen. Und klar, Sie sagen jetzt, in dem sozialen Bereich erreicht man durchaus Menschen. Aber von der Botschaft her, warum sagen Sie, so eine kleine, feine Gruppe, das wäre zu wenig eigentlich. Kann das nicht unser Anspruch sein?
Von der Botschaft her ist Christsein nie elitär. Also nicht nur für ein kleines Klientel, das besonders fest oder besonders fromm glaubt, sondern es ist eigentlich eine universale Botschaft mit einem universalen Anspruch. Und diese Universalität müsste sich eigentlich auch darin ausdrücken, dass man tatsächlich sozusagen versucht, möglichst viele anzusprechen und möglichst viele auch in Kontakt zu bringen mit Glaube und auch sozusagen sprachfähig zu machen für den Glauben heute. Und auch sensibel zu machen für Antworten, die der Glaube geben kann. Und die bestehen nicht nur in einer Theorie, sondern das ist auch praktisches Handeln.
Und warum sagen Sie, das wäre sinnvoll oder es würde was fehlen, wenn das wirklich nur an wenige weitergegeben würde und man nicht mal den Versuch macht, viele zu erreichen?
Ich glaube, die christliche Grundbotschaft hat sozusagen eine Grundintuition, dass tatsächlich die von der Menschenwürde ausgeht und von der Gleichheit aller Menschen ausgeht. Das heißt, das Thema tatsächlich, wie Gesellschaft oder was Gesellschaft zusammenhält, wie Solidarität eigentlich auszuüben, wie soziale Gerechtigkeit aussieht, das sind im Prinzip theologische Grundthemen und dementsprechend auch sozusagen zentrale Inhalte der christlichen Botschaft. Und das würde, glaube ich, fehlen, gerade in einer heutigen Zeit, wenn Sie gucken, die Verwerfungen in Gesellschaft, auch das Thema sozusagen globale Ungerechtigkeit bis hin zu Klimaungerechtigkeit etc., das sind alles traditionelle Themen der katholischen Soziallehre, wo sich wirklich Glaube auch ganz konkret gesellschaftlich und politisch engagiert. Also Glaube ist nicht nur Transzendenzbezug, der liebe Gott irgendwo im Himmel, so diese klassischen Bilder, die man im Kopf hat, sondern Glaube ist auch ganz, ganz konkretes Handeln. Und ich glaube, das Christentum hat genau da auch eine Intuition, dass es sozusagen das Heil sich auch in dieser Welt schon auswirkt. Das Heil in dieser Welt beginnt. Also mit dem berühmten Satz, den die Evangelien ja prägen, ne? Kehrt um, glaubt an das Evangelium, weil die Zeit sich erfüllt hat. Und das ist nicht eine Vertröstung sozusagen ins Jenseits, sondern jetzt und hier. Und das Jetzt und Hier bedeutet auch, man muss es erfahren können. Und die klassischen Formen von erfahrungsbezogenem Glauben ist das Handeln aus dem Glauben und die Erfahrung dieses Handelns. Mhm.
Jetzt, wenn Sie sagen, Würde des Menschen ist etwas, was das Christentum so sehr ins Zentrum stellt, gibt es sicherlich auch Atheisten oder auch andere Religionen, die sagen, ja, auch uns ist es wichtig. Aber ja, sagen Sie da trotzdem, ohne Christentum wäre das zu wenig?
Sagen wir es mal so, also ist das Entscheidend Christliche ist nicht das Unterscheidend Christliche. Das ist auch, glaube ich, ein Grundsatz, den haben wir über die Geschichte mal gelernt. Und es tat im Glaube nie gut, wenn er sozusagen immer nur nach Alleinstellungsmerkmalen gesucht hat. Und für die katholische Kirche ist, glaube ich, eine Grunderkenntnis im Zweiten Vatikanischen Konzil, also dem großen Konzil, wo die katholische Kirche sozusagen den Anschluss an die Moderne tatsächlich versucht hat, auch theologisch zu gewinnen in den 1960er Jahren, also bis 1962 bis 65. Und da gibt es ein wunderbares Dokument, dieses Konzil, das ist Gaudium et Spes, vom Titel lateinisch Freude und Hoffnung. Und es beginnt mit dieser Fanfare, wo es heißt wirklich Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Gläubigen. Also da gibt's keinen Unterschied sozusagen, was die Grundeinstellung und auch das in der Welt sein angeht. Und Glaube bewährt sich in dieser Welt, gehört auch in die Welt. Und da steht drin in diesem Dokument, dass deswegen die katholische Kirche mit allen Kräften, die sich für die Würde des Menschen in individueller und in sozialer Ebene einsetzen, mit denen zusammenarbeitet, weil sie das gleiche Ziel haben. Also da irgendwo eine Trennung einzuführen, wäre eigentlich nicht mehr katholisch seit dem Zweiten Vatikan.
Und dann kommt es einfach auf die Motivation an, woher das kommt, nämlich irgendwie von,
klar, also
von Gott,
wir haben
der Mensch geworden.
Wir haben natürlich sozusagen eine theologische Begründung der Menschenwürde, indem wir sagen, Gott hat alle Menschen gleich geschaffen nach seinem Bilde. Aber man kann dies auch übersetzen, sozusagen in säkulare Sprache. Man muss es auch heutzutage in säkulare Sprache übersetzen. Und das heißt, säkular übersetzt, Menschenwürde ist nicht teilbar. Weil dieser Gleichheitsgrundsatz tatsächlich sozusagen ein Fundament ist, das menschliches Zusammenleben begründet. Und wenn Sie dann sozusagen dafür auch noch eine gute theologische Begründung haben, umso besser.
Und umso besser, wenn es auch so wahrgenommen wird. Ne? Es gibt sicherlich auch einige Gruppen, die sagen, ob man das jetzt an der Kirche so ablesen kann, in jedem Fall, dass da die Würde des Menschen so im Zentrum steht, kann man auch
ehrlich an manchen Stellen. Ich glaube, da müssen wir in der eigenen Kirchen- und Theologiegeschichte gut aufräumen und auch erklären, warum bestimmte sozusagen einseitige Entwicklungen innerhalb dieser Geschichte tatsächlich in die falsche Richtung gegangen sind. Und ich glaube, diese Positionierung ist heute immer noch notwendig, weil wenn man dann anfängt, sozusagen christliche Nächstenliebe aufteilen zu wollen, und da gibt es politisch heutzutage durchaus Vorschläge, sie also erstmal national zu bestimmen oder bestimmte Leute davon auszuschließen. Da würde ich sagen, da ist der Universalitätsanspruch des Christentums eigentlich eine ganz starke auch politische Botschaft, die wir vielleicht noch ein bisschen lauter im Augenblick, wenn man so die globalen Entwicklungen, aber auch die Entwicklungen bei uns anguckt, vielleicht ein bisschen lauter verkündigen müssten.
In dem Zusammenhang sprechen Sie ja auch immer wieder mal von den Begriffen Sekte, also Kirche als Sekte und oder Sauerteig. Also vielleicht können Sie es ein bisschen erklären. Also Sekte klingt natürlich erstmal ein bisschen negativ, sehr ausschließend, eine kleine Gruppe. Mhm. Sauerteig als etwas, ja, ich würde mal sagen, Positives, was auch viel verändern kann, wie so ein Teig, der alles durchsäuert. Mhm. Also wie bestimmen Sie da?
Ich glaube, diese eine Metapher der Sekte ist tatsächlich dieses exklusive Identität, sich abgrenzt, nur für einen bestimmten Bereich. Also solche Bewegungen haben wir in religiösen, christlichen Bereich auch, die dann in der klassischen Formation immer sozusagen als die Sekte, die die Wahrheit gepachtet hat und die anderen sind halt draußen, sich auch so inszeniert und auch selber so versteht. Und Sauerteig ist eigentlich eine biblische Metapher, die tatsächlich das Evangelium in der Welt wirklich sozusagen einsenkt, wie der Sauerteig, diese kleine Menge Sauerteig, dann den riesigen Teig zu einem guten Brot macht und deswegen sozusagen zur Nahrung der Welt dann auch dienen kann. Und ich glaube, das ist eine Metapher oder eine Idee. Sie müssen nicht viele sein, aber sie müssen effektiv sein. Und effektiv so, dass sie sozusagen sich nicht eingrenzen und so nur auf sich selber gucken, sondern tatsächlich in dieser Wirksamkeit nach außen. Und das ist, glaube ich, eine schöne Metapher für dieses Christentum, das sich vom Handeln und vom Engagement her versteht.
Was wäre denn so etwas Effektives? Also wenn Sie jetzt sagen, die Kirchenbänke werden wahrscheinlich in Zukunft eher sonntags nicht voller werden, und dann jeder Mensch ist ein bisschen unterschiedlich religiös auch drauf. Also woran lässt sich denn messen, dass effektiv die Botschaft?
Ich glaube, da ist ein Perspektivenwechsel notwendig. Also man kann sich sozusagen nicht in sein Kirchengebäude zurückziehen und warten, bis die Leute kommen, sondern der Perspektivenwechsel heißt, ich guck mal, wo es notwendig ist, dass ich hingehe. Und deswegen, also der verstorbene Papst Franziskus hat genau diese Metapher benutzt, hat gesagt, er mag eine verbeulte Kirche, die auf die Straße geht, die sich die Hände schmutzig macht, die mag er, und nicht eine, die sich im Kirchenbeute verschließt und dann krank wird. Ne? Das war sozusagen sein Gegenpol. Und ich glaube, das beschreibt diese Bewegung ganz gut. Also nicht zu warten, bis die Leute kommen, weil man ihnen dann was verkündigen kann, sondern dahin gehen, wo Not am Mann, an der Frau ist und sagen, okay, aus meiner Christlichkeit sprechen, katholisch, evangelisch, meiner christlichen Überzeugung, ist das und das jetzt in dieser Situation notwendig und das, deswegen tue ich das an dem Ort, wo es notwendig ist.
Und dann um diese Würde des Menschen an der einzelnen Stelle irgendwie zu stärken,
ja,
oder
also sich da kann man kann das Spektrum dessen, was sozusagen in diesem Begriff der Würde des Menschen drin ist, das ist breit. Das fängt an von Obdachlosenhilfe, von Migration, von Klimagerechtigkeit, von Mann-Frau, Geschlechtergerechtigkeit. Es gehört im Prinzip alles dazu. Mhm. Und man muss eher sozusagen vom Verkündigen, glaube ich, erst ins Hören kommen, ins Zuhören. Und dann tatsächlich diese Situation analysieren und dann ins Handeln kommen. Das wäre der klassische Dreischritt, der jetzt notwendig wäre.
Haben Sie da noch 2, 3 mehr konkrete Beispiele, wo Sie auch eben sagen, da passiert Kirche oder da spürt man Gott wirklich im Alltag und da ist Seelsorge irgendwie genau richtig?
Da ist tatsächlich sozusagen die klassische Frage ist immer, es gibt keine pauschalen Antworten, sondern da wäre tatsächlich die Notwendigkeit, mal zu gucken, was ganz konkret vor Ort notwendig ist. Ne, das kann von einer Schülerhilfe, wenn sie in einem Brennpunkt-Stadtviertel sind, wo sie wissen, da ist nicht viel von Kinderbetreuung oder Betreuung von Jugendlichen, dann gehen sie da rein und leisten, was da notwendig ist. Das ist mit Migration, Menschen mit Migrationshintergrund tatsächlich, die sozusagen zu betreuen, Unterricht oder Hausarbeiten, Hilfe etc. Das ist auch in konkreten Situationen, wenn es um junge Mädchen, junge Frauen gehen, in speziellen Situationen, die herausfordernd sind. Also das sind im Prinzip die klassischen Felder, die die Diakonie und Caritas bearbeiten, aber die auch einzelne Pfarrgemeinden vor Ort tatsächlich wahrnehmen können und sich dann entsprechend auch engagieren können. Und das geht heute interessanterweise ja nicht mehr sozusagen konfessionell. Sie können nicht da sagen, okay, da habe ich jetzt die katholische Gemeinde, die muss das alleine machen. Nein, das können Sie tatsächlich nur im Feld des ökumenischen Miteinanders machen. Und da ist noch viel Luft nach oben, tatsächlich vor Ort zu handeln, gemeinsam.
Und solche Beispiele, wie Sie es vorhin auch im Zug beschrieben haben, so wie Begleitung bei Trauer.
Auch das,
solche, ja. Mhm. Ja. Also ein bisschen, ich sag's mal, so klassischere.
Klassischere sozusagen ja. Existenzielle Notfälle, die dann entsprechend auch betreut werden müssen, beziehungsweise betreut werden sollen, begleitet werden sollen.
Gibt es auch nochmal so einen Seelsorgeort, wo Sie persönlich auch sagen, da war ich oder da habe ich selber gemerkt, das schafft irgendwie bei mir auch Resonanz oder dieses Wort, was man jetzt ja auch oft nutzt. Also etwas, wo ich wirklich mich angesprochen fühle oder wo ich etwas von Gott erleben kann.
Wir haben ja sehr viel jetzt über Soziale gesprochen, aber ein klassisches Beispiel, das liegt auch sozusagen an meinen persönlichen Neigungen. Ich bin ein sehr, sehr musisch begabter Mensch, also ich singe gern, spiele auch ein Instrument. Und gerade das Themenfeld Kultur und Religion, Kultur und Glaube ist ein Feld, wo sie auch dann in einen Kontext, wo dann bestimmte Angebote mit Musik und biblischen Texten oder die Idee, hatte ich vor einigen Wochen, ein Theaterstück dann mit einer Theaterpredigt zu begleiten. Ne? Solche Dinge, wo sie wirklich auch sozusagen den Resonanzboten von Glauben für ganz konkrete Alltagssituationen auch im kulturellen Bereich durchaus bearbeiten können und da anschlussfähig sind. Das bedeutet natürlich eine gewisse Offenheit, sich zu beobachten, was einfach notwendig ist oder was gerade gesamtgesellschaftlich auch unterwegs ist, auch in dem Bereich.
Und Sie sagen ja, es ist auch dann einiges machbar, auch mit weniger theologischem Seelsorgepersonal oder Studierenden. Also, aber sagen Sie, das ist wirklich in Zukunft machbar, so auch so Dinge auszuprobieren, wie dieses Theaterprojekt mit weniger Personal.
Es ist nicht nur machbar, ich glaube, es ist notwendig. Also man muss tatsächlich, gerade weil die klassischen Formate immer weniger nachgefragt werden, das bedeutet aber nicht sozusagen, jetzt wir konzentrieren uns darauf, solange, bis halt dann niemand mehr kommt, sondern man muss, glaube ich, auch kreativ damit umgehen mit dieser Situation. Und das wirklich nicht aufheben, beziehungsweise nicht aufgeben, was so an Grundvoraussetzungen notwendig ist, aber auch die neuen Ideen einfach einzubringen. Also sich neue Wirkungskreise erschließen. Das wäre, glaube ich, die große Aufgabe für die Zukunft hin.
Stichpunkt.
Also genauer hinzugucken, was notwendig ist.
Stichpunkt neu. Jetzt haben wir seit ein paar Wochen auch einen neuen Papst in Rom, Leo XIV. Gibt es denn etwas, was Sie erwarten von ihm, wo Sie sagen, das könnte auch dann für die Menschen hier vor Ort relevant dann sein?
Ich glaube, eine Spur kann man im Augenblick wirklich schon deutlich erkennen, dass er nämlich genau dieses politische, sowohl globalpolitisch als auch konkret sozialpolitische Programm seines Vorgängers, dass er tatsächlich diese Spur weitergeht. Also er wählt ja ganz bewusst den Namen Leo. Und zwar sein Vorgänger, unmittelbarer Vorgänger mit dem Namen Leo der 13., den nennt man sozusagen den Urvater der katholischen Soziallehre. Also das ist derjenige, der wirklich gesagt hat, also Glaube ist nicht nur was Frommes, sondern Glaube ist Handeln und zwar auch gesellschaftspolitisch relevantes Handeln angesichts der Herausforderungen damals des 19. Jahrhunderts, Industrialisierung, Proletariat, also Verelendung von ganzen Gesellschaftsschichten, wo er dann sagte, und jetzt müssen, also katholische Kirche muss da an vor Ort sein. Ja. Und wenn er jetzt sich Leo der 14. nennt, dann ist klar, Sozialpolitik. Und die Frage von sozialer Gerechtigkeit, das ist, also da ist der Name schon Programm.
Das heißt, Sie sagen so, ja, Fragen rund um Reichtum, Armut.
Reichtum,
dass
Armut.
Dass er hoffentlich etwas dazu sagt oder vielleicht auch kritisch
also,
dazu sagt.
Und da müssen Sie auch dazu denken, also er ist Amerikaner. Und Sie kennen vielleicht die ganzen Diskussionen um Sozial- oder Rentenversicherung. Also wenn Obamacare, also diese Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung in den USA schon als Sozialismus oder Kommunismus denunziert wird, sich dann Leo der 14. zu nennen, wo sein Vorgänger genau für dieses Engagement der Kirche steht, das ist, glaube ich, auch schon ein ganz starkes politisches Signal.
Und Sie sagen, das könnte auch irgendwie für uns hier relevant sein, wenn er sich da äußert?
Ich glaube schon, weil es war immer sozusagen eine spezielle Grundsignatur des deutschen Katholizismus, dass er immer politisch engagiert war. Und zwar seit über 150 Jahren haben wir sozusagen einen politisch engagierten Laienkatholizismus in Deutschland und dass er sozial engagiert war. Also die Caritas ist, die Internationale ist im Prinzip eine deutsche Erfindung. Ne?
Sie waren ja mit einer Gruppe Frauen jetzt aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Rom im Herbst, um auch darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Ihnen die Frauenfrage in der katholischen Kirche ist. Auch so Möglichkeiten eventuell von Weihe von Frauen. Worauf hoffen Sie da beim neuen Papst? Was da für Signale kommen? Also hoffen Sie auf etwas oder?
Wir hoffen alle. Also die entscheidende Herausforderung wird sein, gibt es ein Weiheamt für Frauen? Das heißt, also erstmal Diakonat der Frau, das wäre ein starkes Zeichen für eine Wertschätzung gegenüber Frauen. Und zwar eine Wertschätzung, und das war das interessante Ergebnis jetzt dieser Reise nach Rom. Ne, es waren Frauen, 12 Frauen in kirchlichen Leitungspositionen. Also das, was man eigentlich sozusagen weltweit noch vermisst, aber in Deutschland eigentlich fast schon üblich ist, mal zu zeigen, Frauen in der katholischen Kirche haben Leitungsverantwortung, sind ausgebildete Theologinnen etc. und arbeiten in führenden Positionen einer Diözese tatsächlich als Frauen. Und der Effekt war schon spannend, mal in Rom zu gucken nach dem Motto, oh, das haben sie alles und das ist gut so, aber die Weltkirche. Und dann zu sagen, Leute, bei uns hat es auch gedauert, bis wir es hatten, aber es hat funktioniert und wir sind entsprechend tätig. Wo bleibt dann das Engagement sozusagen weltkirchlich, dass wir ähnliche Situationen dann auch in anderen Ländern, gerade in den Kirchen des Südens, dann voranbringen? Das war dann die Forderung, die wir sozusagen auch allein durch die Präsenz unserer 12 Frauen tatsächlich indirekt gestellt haben. Also wir sind nicht mit großen Plakaten rumgelaufen, sondern das war tatsächlich allein durch die Präsenz in dieser Funktion, habe ich dann gemerkt, also da hat einiges auf der anderen Seite bei den römischen Dikasterien doch zu arbeiten begonnen.
Also Dikasterien, um das nochmal zu übersetzen, sind so quasi wie Ministerien.
Das sind die Verwaltungseinheiten der römischen Kirche
in der römischen Zentrale. Und da sagen Sie also, da ist hoffentlich was bei denen angekommen, allein dadurch, dass eben leitende Frauen dort hingekommen
allein
sind.
Dass wir gezeigt haben, was in einer durchschnittlichen, so würde ich mal Rottenburg-Stuttgart nennen, einer durchschnittlichen deutschen Diözese heute schon ist.
Ja. Und hoffen Sie dann auf konkrete Schritte tatsächlich jetzt von diesem Papst schon oder sagen Sie, es könnte doch schon nochmal?
Ich glaube, das wird ein großes Thema. Neben dem Themenfeld soziale Gerechtigkeit ist, glaube ich, die Frauenfrage eine der intimsten Gerechtigkeitsfragen. Also da gibt es schon einen Text aus den 1970er Jahren, wo die Bischofssynode damals, Justitia in Mundo heißt der Text, dann festhält, wer nach außen Gerechtigkeit predigt, muss nach innen gerecht sein. Und als ersten Punkt, den die Bischofssynode benennt, ist die Frauenfrage. Der Vorschlag damals war, einen Arbeitskreis zu gründen, um die Frage zu diskutieren. Jetzt sind wir, glaube ich, schon bei der 7. oder 8. Runde. Es wären mal Antworten notwendig, was das Thema angeht.
Schauen wir mal, was da kommt. Vielleicht noch so zum Abschluss der Sendung, weil wir ja ganz am Anfang auch über das Sprechen über Gott und Glauben geredet haben, dass es gar nicht immer so leicht fällt. Vielleicht haben Sie am Schluss noch so einen kleinen Tipp. Wie klappt es denn, dass ich im Alltag über Gott sprechen kann? Mit wem vielleicht? In welchen Situationen muss ich mich in den Zug setzen? Oder was hätten Sie für einen kleinen Tipp, den ich direkt ausprobieren könnte?
Aufmerksam hinhören wäre, glaube ich, die erste Begabung. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, also hinzuhören und Situationen tatsächlich interpretieren, also lesen zu können und interpretieren zu können, ist sozusagen eine Grundeigenschaft, die man haben sollte. Und da wäre dann tatsächlich die Sache mit authentisch sein. Also man muss sich mit seinem Glauben, dass man glaubt, glaube ich, nicht verstecken. Sondern man kann sagen, ich habe eine Überzeugung, die kann ich aber auch in die Sprache bringen. Ich kann mich darüber unterhalten. Also das ist vielleicht sozusagen der zweite Schritt, darüber sprechen lernen. Also hinhören auf Situationen, sprechen lernen und dann auf eine Art ins Gespräch kommen, wo klar ist, der Glaubende, die Glaubende weiß nicht Bescheid und hat sozusagen den Glauben schon sicher und hat schon die Antworten, sondern wir sind gemeinsam angesichts der Herausforderung, die das Leben immer mit sich bringt, gemeinsam auf der Suche.
Und sprechen lernen?
Ja.
Wie gibt es da irgendwie ein
Allein schon da ins Gespräch zu kommen, zeigt ja, man kann darüber sprechen. Also man muss sozusagen, das gehört zwar in den Intimbereich menschlicher Existenz, glaube, aber trotzdem kann man darüber sprechen. Und zwar in einer Art und Weise, die nicht Bescheid weiß, sondern die selber zugibt, dass sie immer noch auf der Suche ist. Und als Theologin sind sie eigentlich, also bescheidwissende Theologinnen, Theologen, denen dürfen sie nicht trauen. Denen die Fragen stellen, die sozusagen immer auf der Suche sind. Das sind für mich die richtigen.
Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch dann, auch für das Mut machen, Fragen zu stellen und weiter mit auf der Suche zu bleiben. Auch fürs Gespräch über den neuen Papst, was Sie von ihm erhoffen und wie es mit der christlichen Botschaft weitergeht. Danke fürs Gespräch, danke auch Ihnen.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge mit der Theologieprofessorin Johanna Rahner gefallen hat, wie wär's mit der Podcast-Folge 165 mit dem Kirchenhistoriker Andreas Holzem von der Uni Tübingen über Papstwahlen in der Geschichte?